Auf, neben und hinter der Bühne. Modus Operandi. Der Podcast der Staatsoper unter den Linden.
Tag zusammen. Ich bin Marius Legowski von Flux FM. Und sag willkommen zurück für Folge 3 von Modus Operandi. Weiter geht's mit unserem Guide durch die Staatsoper unter den Linden. Diesmal direkt dorthin, wo die Musik spielt. In den Orchestergraben. Dort bin ich mit dem superjungen Stardirigenten Thomas Gugreis verabredet, den ich vor seiner erstmal letzten Aufführung der Inszenierung von Richard Strauss Daphne antreffe.
Thomas, jetzt gehen wir an deinen Arbeitsplatz, oder? Wie schaut das aus?
Genau, vom einen Arbeitsplatz zum anderen. Also das ist ja das Intendanz- und Probengebäude, wo also alle Vorbereitungen stattfinden.
Ja.
Und jetzt gehen wir durchs unterirdische Bauwerk ins Operngebäude, wo es eben dann die Abendmagie gibt.
Okay, und wo kommst du jetzt gerade eben her? Was hast du gerade eben gemacht?
Ich war oben in einem von den Räumen und habe ein bisschen telefoniert, so organisatorisches Zeug gemacht und ein bisschen Klavier gespielt, ein paar Sachen, die ich vorbereiten muss für ein Konzert im März.
Und da setzt du dich dann auch selber ans Klavier, um so ein bisschen ins Feeling zu kommen?
Absolut, absolut. Also ich bin von Haus aus Pianist und ich spiele auch immer noch so zumindest so Kammermusik und so Liedabende spiele ich immer noch. Und ich benutze es aber einfach wirklich sehr viel und täglich für die Vorbereitung von den Partituren eben, weil das sind ja alles, schwarze Pünktchen auf weißem Papier. Mhm. Und natürlich hat man mit den Jahren und mit der Ausbildung, die man gemacht hat, ein Vorstellungsvermögen, wie man diese Codeschrift übersetzt in Klang in seinem Kopf. Aber da gibt es Grenzen, finde ich. Also man kann auch einfach so am Schreibtisch studieren oder ich natürlich ganz viel, wenn ich unterwegs bin, also im Zug oder im Flugzeug oder sowas, es geht gut.
Dann liest du
aber einfach. Genau, dann liest man so und stellt sich das halt vor, wie das sein kann. Und da kann man auch total viel machen. Aber um erstmal genau so ein Gefühl zu bekommen und ja, auch einfach die Harmonien und so sich besser irgendwie vorstellen, dann später zu können, spiele ich wirklich gerne am Klavier. Und wenn man gezwungen ist, das wirklich am Klavier zu spielen, also auch die ganze Partitur, da stehen ja alle Instrumente drin. Das heißt, da sind wirklich 30, 40 Systeme übereinander. Alles, was eben gleichzeitig erklingt, steht da so drin. Und das kann man, wenn man es nur so zum Beispiel jetzt eine Aufnahme sich anhören würde, wird man vielleicht gar nicht alles mitbekommen, weil es geht ja so schnell. Du kannst ja nicht alles gleichzeitig lesen. Und so am Klavier hat man halt auch mal die Chance, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt nur Bläser oder ich spiele jetzt nur Streicher oder ich spiele nur diese drei Instrumente, weil die sind irgendwie da gerade spannend an der Stelle. Man kann ja nicht wie ein Pianist oder wie ein Geiger sich zurückziehen in seinen Kämmerlein und das einfach so lange mit sich selber quasi üben, bis man sagt, so, jetzt bin ich zufrieden, jetzt gehe ich vor ein Publikum. Du stehst ja immer gleich vor einem 100-Mann-Publikum schon. Das heißt, das erste Mal, wenn man quasi vor sein Instrument tritt, muss man eigentlich schon so viel Vorbereitung gemacht haben. Also hier ist dieses Gastdirigentenzimmer, wo wir dann reingehen.
Aha.
Und man verliert sich, finde ich, immer ganz gut in Opernhäusern, so backstage.
Ich war tatsächlich schon einmal hier unten und habe so eine Führung bekommen und es ist ein krasses Labyrinth.
Ja.
Man ist hier doch wirklich auch in so einer kleinen Parallelwelt und zwar in verschiedenen immer wieder, in die man so reinstößt.
Ja.
Und auf einmal, zack, ist man dann hier so auf einmal so unvermittelt im Bühnenraum.
Ja. Jetzt ist das hier ja noch relativ neu, weil gerade erst wieder eröffnet und sowas. Das ist, finde ich, manchmal noch krasser, wenn man in so alten Bauwerken an sehr, sehr ehrwürdigen Opernhäusern da durchläuft. Da sieht es echt aus wie in einem sowjetischen Kernkraftwerk, so hinter der Bühne. Und dann kommt man eben in einen Orchestergraben oder so. Irgendwo geht eine völlig unscheinbare Tür auf und plötzlich steht man in einem prunkvollen Raum und alles atmet plötzlich eine ganz andere Atmosphäre als vorher diese Werkstatt. Aber die ist eben extrem wichtig, dass der Vorhang hochgehen kann. Ja, dafür arbeiten hier wahnsinnig viele hinter den Kulissen.
Daphne, jetzt heute, ihr zeigt es jetzt erstmal ja vorerst zum letzten Mal. Und was für ein Gefühl gehst du dann jetzt heute Abend rein? Unterscheidet sich das von den letzten Malen?
Ich freue mich und ich glaube, man gibt schon noch mal so 5% Wärme, weil man sich denkt, so, heute machen wir es noch mal so richtig gut und noch mal richtig ins Zeug legen, noch mal einen draufsetzen. Es hat sich natürlich jetzt schon lang entwickelt. Ich habe ja auch letztes Jahr schon die Vorstellungen gemacht und die ganzen Proben. Jetzt dieses Jahr wieder und da hat sich schon viel getan, finde ich, hat sich viel gesetzt, spannende neue Dinge entdeckt und gefunden und heute noch mal genießen.
Schön, wollen wir reingehen?
Ja, auf jeden Fall.
stark. Auf jeden Fall hier auch sehr schön, ne, mit diesen ganzen Partiturblättern, die hier aufgebaut sind. Der Orchestergraben ist ja doch auch ein Raum, der verhältnismäßig separiert ist vom Rest. Mhm. Das heißt, du bist hier einerseits nicht abgeschottet, aber doch so ein bisschen weggenommen, einerseits vom inszenatorischen Geschehen auf der Bühne und auch von den Zuschauerreaktionen. Ist das eine notwendige Bedingung für deine Arbeit? Ist das etwas, was du brauchst, oder würdest du sagen, das erlebst du gar nicht so?
Also wir machen das alles, glaube ich, schon wirklich, weil wir damit Leute erreichen wollen. Also ich mache das auf jeden Fall, um Menschen zu bewegen und zu begeistern für dieses hochkomplexe Genre, wo also unglaublich viele Menschen zusammenkommen und Künste auch zusammenkommen, Handwerk zusammenkommt, um sowas zu ermöglichen. Das heißt, es ist mega wichtig, dass einfach wir die Menschen auch damit erreichen und die Energie, die wir spüren, wenn wir diese Musik machen, weiterzugeben und die Menschen damit eigentlich zu beschenken und zu sagen, hier, nimm das und hoffentlich bewegt es dich, hoffentlich macht es was mit dir, es tröstet dich oder es regt dich auf oder es bewegt dich auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, man kann da wahnsinnig viel mitnehmen. Hier ist es wirklich speziell jetzt hier in Berlin, finde ich, weil der Graben ist echt sehr tief. Es ist nicht in allen Opernhäusern so, ja. Also üblicherweise sieht man dann wenigstens so den Hinterkopf noch oder so des Dirigenten. Das ist ja hier weit entfernt. Also selbst wenn ich so am Anfang stehe und ich muss da so richtig so winken, dass die Leute mich sehen. Also es ist schon, das stimmt, hier so ein bisschen abgeschotteter Raum. Auch der Blick auf die Bühne ist gar nicht so einfach, obwohl ich ja schon sehr erhöht stehe. Aber es ist da nochmal eine andere Perspektive auf jeden Fall. Ich kriege vom Energiestrom her natürlich das Orchester am allermeisten mit. Und das ist aber schon ja ein Riesenhaufen. Das sind ja knapp 100 Leute jetzt bei diesem Stück. Was da an Energien fließt zwischen den Musikern, zwischen mir und den Menschen, das ist toll. Und das ist das, glaube ich, wo ich am allermeisten mitbekomme davon. Vom Publikum während der Vorstellung tatsächlich viel weniger, ja, weil ich einfach ein bisschen da abgetrennt bin. Da kriegen die Sänger viel mehr mit. Mhm. Dafür dann natürlich am Ende. Was sehr schön ist, wenn ich quasi aus meinen Abgründen wieder auftauchen darf.
Ja, ich habe nur drüber nachgedacht, wie sehr ich hier unten eigentlich dann auch in so einem Tunnel seid. Also gedanklich, emotional und auch in der ästhetischen Erfahrung, die ich hier unten macht. Und wie sehr ihr das vielleicht auch braucht.
Rein vom Akustischen her, wenn man es jetzt mal so denkt. Wir tragen ja nichts Optisches wirklich dazu bei. Ja, wir verschwinden eben im Orchestergraben. Jetzt erstmal so das Orchester und ich. Und bei mir ist noch extremer, ich trage quasi überhaupt nicht dazu bei. Man hört mich nicht und man sieht mich nicht. Also direkt trage ich überhaupt nicht dazu bei, sondern eben nur indirekt durch all diese Menschen. Und das ist schon ein ganz besonderes Gefühl auch irgendwie. Also zu wissen, ich kann nur inspirieren letzten Endes. Ich kann niemandem was aufzwingen. Ich kann auch selber keinen Klang irgendwie korrigieren oder wenn jemand einen falschen Ton spielt oder zu laut oder zu leise. Ich kann das nicht wie an einem Regler dann einfach ändern, sondern das geht alles nur über eine Vermittlung und eben ein Inspirieren. Und das ist sehr spannend. Ich glaube, hier in diesem Haus ist es echt so, dass ein ganz besonderer Mischklang entsteht dadurch, dass wir so tief sind. Man hört dann nicht so viel Einzelstimmen, sondern es ist vielmehr so ein großer Klang, der aber wahnsinnig schön wird dadurch, weil es so eben so alle eingehen in das große Ganze mehr oder weniger. Wir spielen aber auch andere Stücke, die quasi kleiner besetzt sind, höher. Ja, okay. Und dann ist, glaube ich, auch der Kontakt nochmal anders.
Dann fahrt ihr ein bisschen hoch. Und dann
genau, also man kann das ziemlich weit hochfahren.
Und jetzt seid ihr so weit unten, weil ihr hier mit fast
100 Leuten sitzt? Weil wir uns ausbreiten, genau. Okay. Man kann nur diesen vorderen Teil fahren, also nur bis da.
Ja.
Wenn man das hier alles nutzen will, was wir müssen, weil da sitzen halt ziemlich viele Leute.
Ja.
Und wenn man hochfährt, dann hat man nicht mehr so viel Platz.
Ja. Wollen wir einmal zu deinem Pult gehen?
Ja, klar.
Das ist ja schon so dein Hauptarbeitsplatz, oder?
Ich glaube, zwei Arbeitsplätze, die es gibt, sind eben so, also Schreibtisch, Klavier, so in der Vorbereitung. Das nimmt schon wahnsinnig viel Zeit an.
Ja.
Also letzten Endes, glaube ich, mehr als was man wirklich so am Podium steht.
Ja.
Weil, wie gesagt, diese Zeit, die man hat mit diesem ganzen komplexen Organismus, die ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Weil die musst du alle erst zusammenbringen. Die sind alle unglaublich hochqualifiziert. Und deren Zeit ist natürlich kostbar. Ja? Und deswegen muss ich einfach wahnsinnig in die Vorleistung gehen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich bei der ersten Probe, gar nicht erst bei der Vorstellung, sondern bei der ersten Probe mich hier hinstelle, eigentlich auf alle Fragen, die theoretisch irgendjemand haben könnte, eine Antwort mir schon überlegt habe davor. So ist dann der Arbeitsprozess. Und deswegen finde ich, nimmt die Vorbereitung, die man so mit sich selbst im stillen Kämmerlein und irgendwie mit Klavier und so hat, die nimmt schon einen sehr großen Bestandteil auch der Zeit ein. Aber je mehr ich es jetzt auch mache, desto mehr merke ich, die Vorstellung ist dann doch nochmal ein ganz anderer Moment, Augenblick natürlich als eine Probe. Weil da eben diese dritte Partei, sag ich jetzt mal, mit reinkommt. Sonst sind es, sag ich jetzt mal, die Musik und wir, die die Musik spielen. Aber es gibt eigentlich niemanden, der die Musik hört oder zu dem sie kommt oder zu dem diese Oper kommt. Und wenn sich dieser Kreis, sag ich jetzt mal, schließt, das ist schon nochmal eine ganz andere Welt. Total andere Welt. Und wie unglaublich wichtig es ist, das auch zu spüren und zu füllen und jeden Abend, wo dann wirklich eine Vorstellung ist, nochmal auch bewusst sich zu werden, das ist jetzt, worauf es ankommt. Das ist das, wo wir vielleicht seit 6 Wochen irgendwie hingearbeitet haben. Für uns wird es dann irgendwann so zur Routine, dass wir sagen, okay, wir machen diese Musik jeden Tag, aber dann kommt es eben wirklich drauf an und dann muss noch mal was Großes passieren. Und das wird mir zurzeit immer wieder stärker auch bewusst. Und das ist sehr schön eigentlich.
Ist das etwas, wo du sagen würdest, das ist eigentlich was, was die Arbeit auch ein bisschen erleichtert für dich?
Es ist wie so, wenn man sich vorstellt, in so einer Gesprächsrunde oder in so einer großen Gruppe, jeder plappert die ganze Zeit unglaublich viel. Und eigentlich jeder total Kluges, was ja eigentlich sonst nicht so oft passiert. Ja? Aber in dem Fall, wo man wirklich sagt, okay, jeder erzählt was super Spannendes. Aber alle reden die ganze Zeit. Und da dann wirklich rauszufiltern, okay, wer kriegt wann das Wort? Das ist eine riesen Herausforderung. Und das Problem ist nämlich sonst, dass du überhaupt nichts von dem verstehst, was da an tollen Dingen eigentlich erzählt wird. Das heißt, man muss sehr genau auswählen, okay, wer ist jetzt am wichtigsten, wem höre ich gerade zu? Und das ist in diesem Stück sogar relativ häufig. Da gibt es ein paar Stellen, wo man wirklich sogar sagen muss, ich weiß, ihr sagt alle was ganz Wichtiges, aber deswegen müsst ihr es alle unglaublich leise sagen. Im Prinzip für euch nur. Und dann entsteht so ein ganz erfülltes Gemurmel, sage ich jetzt mal. Und das ist so ein ganz besonderer Klang. Das gibt's also gegen Ende von der Oper gibt's es. Und auch in der Mitte einmal. Gerade eben in der Szene, wo Daphne sich verwandelt in einen Baum. Da ist es so ein unglaublich beseeltes Gemurmel, wo so ganz viele Einzelstimmen aufgehen in was Großes Ganzes. Das ist sehr spannend. Das habe ich in dieser Partitur so zum ersten Mal entdeckt. Das war so ja, ein spannendes Ersterlebnis, finde ich, dass das so passiert. Das kannte ich aus den anderen Sachen von Strauss. Ich habe ja relativ viel von ihm dirigiert. Nicht so vorher.
Ja, vielen Dank, dass du mir hier so einen kleinen Einblick gibst in deinen Arbeitsplatz. Wollen wir vielleicht weitergehen?
Ja,
in dein Dirigentenzimmer gehen wir jetzt, ne?
Ja, super.
Thomas, also ich glaube, ich steige nochmal da ein, wo wir gerade eben auch schon kurz drüber gesprochen haben. Dirigierst dann heute zum letzten Mal für diese Spielzeit die Daphne von Richard Strauss. Ich fand das einen sehr, sehr eindringlichen, weil irgendwie subtilen Musikeindruck, den ich so bekommen habe. Und es war für mich jetzt nicht die erste Begegnung mit der Musik von Richard Strauss, aber es war eben auch die erste Begegnung mit der Musik von Daphne. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit dem Orchester beschreiben an dieser Produktion?
War wahnsinnig schön. War schon letztes Jahr sehr schön. Ich habe da ja das große Glück, dass ich jetzt auf eine schon ziemlich lange Beziehung mit diesem Orchester aufbauen kann. Wir uns einfach gut kennen. Und ich glaube, es ist eine sehr vertrauensvolle Beziehung. Ich weiß einfach, was die alles können, ja, und dadurch kann man auch viel freilassen und dadurch kann auch viel entstehen. Und fand jetzt dieses Jahr eben, wo ich jetzt zurückgekommen bin, ich bin ja nicht mehr fest hier am Haus, das war besonders schön, weil es war so ein bisschen wie nach Hause kommen eben wirklich.
Lass uns doch gleich so ein bisschen in deinen Werdegang eintauchen. Du bist für die Sachen, die du machst, verhältnismäßig jung, würde ich mal behaupten. Wir sind gleich alt. Du bist 31 Jahre alt.
Und du bist noch 30.
Noch 30?
Ja.
Okay.
Ja, ja, ich bin 30 geworden jetzt im August.
Okay, na gut. Und du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, 2020 Staatskapellmeister geworden hier.
Hier, ja, genau.
unter Daniel Barenboim. Was würdest du sagen, dein junges Alter, was für eine Herausforderung stellt das vielleicht auch da für die Arbeit, die du machst? Ist das etwas, wo du sagen würdest, du musst mehr kämpfen darum, ernst genommen zu werden mit den Leuten, mit denen du zu tun hast?
Ganz selten. Also natürlich kann es sein, dass das unterschwellig irgendwo in manchen Köpfen drin ist. Ja, wenn man sich zum ersten Mal sieht, vielleicht einfach bei einem neuen Orchester, bei einer neuen Probe, mit neuen Menschen, denkt man sich erstmal so, wow, okay. Ja. Jetzt muss man aber auch sagen, das ist schon gar nichts Neues. Es gibt es wirklich schon sehr lange, ja. Also das ist einfach eigentlich immer schon in der Musikgeschichte, ja. Also dass junge Menschen auch spannende Aufgaben erfüllen, sag ich jetzt mal. Und das Wichtigste stellt sich ja dann sehr, sehr schnell heraus bei der Zusammenarbeit. Es stimmt die Chemie und stimmt das handwerkliche Können. Plus stimmt irgendeine Art von künstlerischer Inspiration. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach wirklich sein Zeug extrem gut vorbereitet hat und es respektvoll an seine Mitmusikerinnen und Mitmusiker vermitteln kann.
Auch da hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wie du deine Funktion verstehst. Würdest du sagen, ist das eigentlich eine didaktische Funktion, die du hast?
Eine diplomatische Funktion, sage ich mal. Es ist so sehr viel Diplomatie. Es geht wirklich darum, viele Einzelstimmen, fantastische Einzelstimmen, für eine Erzählung bzw. für eine Richtung oder irgendwie sowas zu begeistern und sie da dann eben zusammenzuführen. Aber auch respektieren, dass jeder ein einzigartiger Künstler ist oder eine Künstlerin. Dafür braucht es Diplomatie auf jeden Fall.
Man könnte vielleicht auch sagen, Fingerspitzengefühl, oder?
Ja, ja, manchmal ist ja Diplomatie auch doch etwas härter zupackend. Das muss man auch ab und zu.
Ja, du hast immer wieder auch in Interviews berichtet, dass du erstmal nicht irgendwie aus einer klassischen Musikerfamilie kommst. Ich habe gelesen, dein Onkel, glaube ich, der war ein bekannter Schlagzeugspieler und auch Musikprofessor, ne? Wie ich gelesen habe.
Ja, hier in Berlin, genau.
Wie hat dich das geprägt, die Begegnung damit? Und vielleicht auch, wann kam denn dann die klassische Musik in dein Leben?
First Touch.
Also schon war tatsächlich mein erstes Instrument ein Schlagzeug, das ich irgendwie mit 4 oder sowas von meinen Großeltern geschenkt bekommen habe, sicher wegen meines Onkels. Mhm. Ja. Ich habe von ihm selbst gar nicht mehr so viel mitbekommen, aber doch noch einige Konzerte. Wie bewegt die Menschen da auch irgendwie waren, ja, von ziemlich abstrakte Musik, muss ich sagen, ja, also jetzt gar nicht krass Mainstream, wo man jetzt irgendwie sagen würde, okay, so Schlagzeug-Pop oder irgendwie so Drum-Bass, sondern es war eigentlich schon auch richtig anspruchsvolle Sachen, aber halt mit so einer Energie, mit so einer menschlichen Energie und auch von dem, was da auf der Bühne kam, dass die Leute waren total fasziniert. Das, glaube ich, habe ich schon ziemlich früh mitgenommen da. Dann so richtig der Kontakt mit der klassischen Musik kam, ich würde sagen, also in großem Ausmaß erst sehr spät. Vielleicht wirklich erst so mit meinem Studium dann. Also ich habe natürlich dann Klavierunterricht bekommen und so. Das war schon alles auch klassischer Musikunterricht und ich habe im Chor gesungen und sowas alles. Aber jetzt so mit dieser Klassikszene, also dass man irgendwie ins Konzert geht, in die Oper geht, regelmäßig, das ging erst ziemlich, ziemlich spät dann los. Ja.
Und Schlagzeug, also als Instrument, das ist ja auch wahnsinnig laut. Hast du zu Hause ein Schlagzeug gehabt, dass du dann auf den proben konntest?
Im Keller. Schalldicht isoliert.
Ja, sehr gut, sehr gut. Deine Familie wusste wahrscheinlich, warum sie das tut.
Wie sie das machen.
Hattest du denn auch jetzt abseits von deinem Onkel Leute, die da Vorbilder waren? Also hast du auch sehr viel populäre Musik irgendwie rezipiert, Schlagzeugmusik? Wie waren denn so deine musikalischen Leidenschaften in deiner Jugend?
Auf meiner Playlist.
In meiner Jugend war ziemlich viel Jazz.
Ah, okay.
Ja, also ich habe ja auch damals dann schon, ich habe schon mit 10 angefangen, Klavier zu spielen. Und da war aber so 50-50 klassisch und Jazz, würde ich sagen. Und da habe ich ziemlich viel gehört, sei es Konzerte, sei es Platten, Alben und zwar alle möglichen Richtungen, ja, also von Big Band Jazz über Free Jazz, über Barbershop oder was auch immer, also auch so diese ganzen experimentellen Sachen, fand auch immer ganz spannend die Genregrenzen, also wo Jazz fast schon zur E-Musik wird und andersrum in die E-Musik Jazz-Elemente reinfließen und sowas. Dann kam schon auch so sukzessive, so mit 14, 15, 16, dann so die klassische Musik und hat dann schon so sich einen Platz erobert.
Wahrscheinlich ja auch in irgendeiner Weise eine Art Vorbedingung dafür, dann auf die Idee zu kommen, Dirigent zu werden, oder? Ich habe gelesen, du hast zusätzlich ja auch noch irgendwie Physik studiert. Das heißt, du hast beides gleichzeitig stimmen gemacht. Wie kamst du dazu?
Physik hat mich sehr interessiert einfach und wollte auch irgendwie was Handfestes haben, sage ich jetzt mal als Abschluss. Das heißt, das war irgendwie gesetzt und Musik war eine Leidenschaft, ist es immer noch, Gott sei Dank, aber war damals halt eine Leidenschaft, ein Hobby, wo ich gemeint habe, das würde ich auch gerne ziemlich intensiv betreiben und dann habe ich das halt beides gemacht. Deswegen war das für mich auch so, dass man sagt, okay, das ist trotzdem, das macht Spaß, ja, es war jetzt nicht einfach nur völlige Arbeitsüberforderung. Und auf die Idee kam ich nicht so wirklich selber, sondern hat mich so ein Musiklehrer damals so draufgestupst, weil ich war so sehr fokussiert aufs Klavier. Der meinte dann nur irgendwann, aber du bist doch eigentlich fasziniert von den größeren Zusammenhängen, sage ich jetzt mal. Was ich dann noch viel stärker gespürt habe, dann während des Studiums und jetzt auch, seit ich den Beruf auch mache, es ist auch zu einem ganz großen Teil wirklich das gemeinsam Musizieren, was mir super wichtig ist und sehr viel gibt. Mhm.
Hattest du denn auch wirklich die Vorstellung, du könntest dir auch eine Laufbahn als Physiker vorstellen?
Ja, ich habe da schon wirklich überlegt. Mich hat das fachlich wahnsinnig fasziniert, fasziniert mich immer noch. Ich hatte dann tatsächlich eher so ein Problem wirklich mit der Vorstellung des Arbeitsalltags. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass selbst meine Mentoren quasi, zu denen ich wirklich aufgeschaut habe, weil die so einfach krass gut waren in dem, was sie da gemacht haben, im Physikstudium jetzt meine ich, weil ich gesehen habe, dass selbst die echt nur so ein ganz, ganz kleines Rädchen, so ein ganz großen Mechanismus sind. Und ich dachte mir dann, ich glaube, dass meine Fähigkeiten und vielleicht auch Neigungen dann irgendwie besser eingesetzt sind, wenn ich es mit Dirigieren mal versuche, weil ich da vielleicht mehr beitragen kann dazu, tja, dass was Schönes kommt in die Welt.
Und woher hast du dann dein Selbstvertrauen aufbauen können, diesen Weg immer weiter zu gehen und zu merken, wow, da resoniert irgendwas und da finde ich meinen Platz? Gab es da irgendwie ein Erlebnis, wo du sagen würdest, das war so eine Kernerfahrung, zu sagen, okay, ich weiß, diesen Weg kann ich gehen?
Ich glaube, eine kleine Initialzündung war sicher, meine Eltern waren immer unglaublich unterstützend, allem gegenüber, was ich gemacht habe. Aber natürlich mit einer gewissen, wie das halt Eltern so sind, mit einer gewissen Skepsis einem rein künstlerischen Beruf gegenüber, weil sie einfach wollten, dass ich halt ausgesichert bin und dass es alles irgendwie, dass es mir gut geht. Und die haben halt immer noch gesagt so, ja, aber guck doch mal mit Physik und so, ob das nicht doch, weil man weiß eben nicht, was man mit Musik so machen kann. Und die nach einem Konzert mal, das war noch so Hochschulzeiten, dass ich dirigiert habe, eben so ein Prüfungskonzert, da haben die dann mir gesagt so, wir sehen, du willst es machen, du sollst es machen, mach es. Und meine Erlebnisse hier an diesem Haus, also gerade auch mit Barnbäum und diesem Orchester, waren sicher schon auch sehr, sehr, sehr prägend. Ja, weil das unglaublich beglückende menschliche und künstlerische Zusammenarbeit war über viele, viele Jahre jetzt. Und ja, hat mich sehr aufgebaut. Und ich durfte hier unglaublich viel lernen von den Allerbesten. Und dann fühlt man sich irgendwie auch vorbereitet, ja, für das, was einen so erwartet hat.
Nach deinem Studium führte dich dann dein Weg hier ans Haus in einer Art Ausbildung. Ist das nochmal eine Ausbildung zum Chorrepetitor oder wie?
Es ist keine Ausbildung mehr, genau. Ich war dann wirklich schon Chorrepetitor hier.
Okay.
Das ist ein ganz normaler Fulltime-Job, sag ich jetzt mal. Aber hat erstmal noch keine dirigentischen Pflichten, sondern das ist echt jemand, der am Klavier die Produktion vorbereitet, die Sänger vorbereitet und ja, dafür sorgt, dass hinter den Kulissen die Abläufe funktionieren.
Ja, aber das war dann so der Kontakt irgendwie, das erste tiefere Eintauchen so in die Arbeitswelt von so einer großen Institution für dich?
Ja, absolut. Ja.
Und dann auch die Begegnung mit Daniel Barenboim. Wie hast du das erlebt? Es gibt ein sehr viel berichtetes Erlebnis, dass du dann sehr spontan die Dirigenz von Salome übernommen hast. Du bist sehr kurzfristig eingesprungen. Vielleicht magst du davon berichten, wie ist es dazu gekommen?
Es gab einfach einen künstlerischen Konflikt zwischen der musikalischen Leitung, also dem Dirigenten, der das eigentlich hätte machen sollen, und der szenischen Leitung. Beides unglaublich gebildete, feine Altmeister ihres Fachs. Und keiner wollte irgendwie nachgeben, so letzten Endes. Und einer musste es dann doch tun, das war in dem Fall eben der Dirigent Christoph von Dohnányi, der mich, muss man wirklich sagen, wahnsinnig unterstützt hat während dieser Zeit. Und auch jetzt noch im Nachhinein, der ist ja jetzt schon über 95, ich glaube 96 oder sowas. Wow. Ja, das war auch nur möglich, weil es schon ein Vertrauensverhältnis gab zwischen dem Orchester und dem Haus und mir. Und die mich da wirklich durchgetragen haben, muss man echt sagen. Weil ich hatte ja extrem wenig Erfahrung eigentlich so im Orchestergraben und so im Dirigieren. Und die haben einfach so einen unglaublich positiven Spirit und gesagt so, wir machen das mit dir zusammen, wir machen das möglich. Und darum, glaube ich, ging es und darum war es auch ein Erfolg. Also.
Und woher kam, nochmal nachgefragt, so, naja, dieses Selbstvertrauen oder dieser Wille dann bei dir in diesem Moment dann zu sagen, ach, ich springe da jetzt ein, ich mache das, ich stelle mich da jetzt vorne hin und ziehe das jetzt irgendwie durch.
Aber das ist ja so das Schöne am Theater, da gibt es dann nicht mehr so viele Optionen. Also das sind ja Sachen, die wahnsinnig auf engem zeitlichen Raum passieren, ja.
Aber du hattest keine Wahl oder was? Oder wie?
Ich habe mir auch selber keine Wahl gegeben. Also da wurde halt gesagt, so, der macht es jetzt nicht mehr, in 5 Stunden ist die Generalprobe. Du kannst das. Das war schon die Message vom Haus. Ja? Also ich hatte, Salome war das erste Stück, was ich überhaupt in der Oper gesehen habe. Und es war ein Stück, das mich immer wahnsinnig begeistert hat. Und ich habe mich in den Proben, in den Vorbereitungen da auch richtig reingeworfen und habe das echt intensiv studiert und gelernt und mich damit beschäftigt. So. Deswegen dachte ich mir, okay, gut, dann ist es jetzt und dann muss man es versuchen.
Okay, wow. Ja, trotzdem stark. Aber wenn das jetzt was anderes gewesen wäre, wo du nicht so eine Passion für gehabt hättest, wie jetzt irgendwie für die Musik von Richard Strauss und für eben diese Oper, wenn das jetzt, weiß ich nicht, Puccini gewesen wäre oder so, hättest du es dann trotzdem gemacht und durchgezogen?
Also es hängt, ich hatte diese Situationen auch, dass solche Angebote kamen, solche Chancen, dann später dann vor allem riesige Möglichkeiten, ja, also wo man schon sagt so, oh wow, ja, puh, aber das ist schon eine tolle Chance, das würde ich gerne machen, aber wo ich dann für mich gesagt habe, ja, ist eine tolle Chance, aber ich glaube, dass ich jetzt gerade nicht dafür bereit bin, weil es vielleicht einfach eine Hausnummer zu groß ist gerade. Ich muss erst noch Erfahrung sammeln, wachsen, ein bisschen noch das eine oder andere mitnehmen. Und ich habe da mehrfach auch Nein gesagt, einfach dann zu solchen Möglichkeiten. Und ich habe Menschen um mich herum, denen ich da vertraue in dem Hinblick, die sehr viel Erfahrung haben. Allen voran Barenboim, den ich immer gefragt habe, wenn solche Sachen kamen. Ja, also der natürlich selber oft auch derjenige war, der mit den allergrößten Dingern dann ankam.
Und ein bisschen Druck aufgebaut hat?
Ja, weil er mich auf eine gewisse Art vielleicht an manchen Ecken dann besser noch kannte als ich mich selber, weil er halt vielleicht gesehen hat, was quasi am Potenzial da ist. Aber an und für sich war er sonst immer einfach ein sehr, sehr guter Gesprächspartner, wenn eben große Sachen kamen, wo man dann eben fragen konnte, wie sehen Sie das? Und so. Und dann hat er das auch ehrlich eingeschätzt.
Okay, dann lass uns doch jetzt zur Gegenwart kommen.
Ja.
Du bist seit dieser Spielzeit, seit letztem Jahr, ist die richtige Bezeichnung, Generalmusikdirektor in Frankfurt.
Ja.
Was hat sich dadurch für dich verändert, zu dem, was du machst?
Was wahnsinnig schön ist, dass man als Generalmusikdirektor ja gesamtverantwortlich ist für die musikalischen Abläufe, auch die musikalische Qualität am ganzen Haus und eben für auch die künstlerische Entwicklung des Ensembles und des Orchesters, des Chores. Das heißt, man kann wirklich längerfristig eine Beziehung aufbauen und auf eine Reise gehen, wo man gemeinsam entdeckt, okay, wie wollen wir unsere gemeinsame Sprache finden? Ja, was wollen wir erzählen und wie wollen wir es erzählen? Gleichzeitig kommt halt ziemlich viel dazu, was quasi die organisatorische Seite betrifft. Finanzierung, Personalverwaltung, Personalführung, Dienstplanung und Probeneinteilung, was weiß ich. Also das ist viel, aber es ist auch ganz schön, weil man im Prinzip, sag ich jetzt mal, Einfluss nehmen kann, wie die Rahmenbedingungen für für die Kunst sind. Ist aber auch eine Herausforderung eben, weil ja immer so, also einem üblicherweise immer so das Messer auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, so, du musst jetzt sparen, dass man da trotzdem kreativ die Flucht nach vorne macht. Mhm.
Also einerseits ist das tatsächlich so plötzlich, wenn man dann in so eine Funktion kommt, dass man mit sowas konfrontiert ist, oder muss man nicht als Künstler eh die ganze Zeit schon Eigenmarketing betreiben und das ist sowieso auch in solchen Welten drin? Und ist es dann so, also hast du Spaß an diesen Tätigkeiten oder denkst du dir, boah, das dritte Treffen mit Lokalpolitikern heute, bitte lass mich zurück ans Pult?
Also erstens mal, ich glaube, ist Dirigieren egal, ob man jetzt Kapellmeister ist oder einfach nur der Leiter einer Produktion oder was, ist immer ein Management-Job. Und auf der anderen Seite, ich finde es jetzt mal so ganz spannend, da mal reinzuschnuppern in die ganze, auch in politische Welt und in das alles. Es gibt dann aber schon diese Momente, wo man so einfach sagt, so, ich freue mich jetzt, dass ich jetzt mehr ans Klavier setzen kann. Oder ich meine, der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also man muss schon sagen, dass das auch eher Zeit beansprucht, sowas. Also diese ganzen, sag ich jetzt mal, infrastrukturellen, logistischen Aufgaben. Und Zeit, die man vielleicht manchmal auch einfach gerne hätte, um sich nochmal inhaltlich künstlerisch vorzubereiten. Ich glaube, da muss man eine gute Balance finden. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Ausprobieren. Wenn du dich aber komplett zurückziehst, also wenn du nur Arts, also nur die Kunst für sich selbst nimmst, ja, sagst so, nee, ich will mich mit den anderen Sachen nicht auseinandersetzen, dann läuft man halt Gefahr, dass die Kunst dann einfach auch in der Gesellschaft zunehmend an Aufmerksamkeit oder an Stellenwert verliert. Also gerade so unglaublich teure Kunstformen wie die Oper und die klassische Musik. Das ist ja ein riesen Ausgabenposten. Und ich glaube, da muss man schon ziemlich aktiv immer wieder Überzeugungsarbeit leisten, dass das ein unglaublicher Schatz ist und sehr, sehr wichtig, diesen Kosmos zu erhalten.
In was für ein Spannungsfeld steht das? Einerseits diese Musikform zu erhalten und auf der anderen Ebene sie in die Gegenwart zu übertragen.
Also das Grundspannungsfeld natürlich eines jeden klassischen Musikers. Ich glaube, in der Oper ist es sowieso super klar, wenn wir irgendwas neu produzieren, dann reagieren wir immer auf die Zeit. Ja? Und man hat ja auch bei der Oper sehr gut die Chance, szenisch Musik, die schon älter ist, ganz neu zu kommentieren und dadurch auch klar zu machen, wie modern diese Musik oder wie spannend das auch ist und nicht jetzt irgendwie alt. Und natürlich ist es meine Aufgabe, diese Begeisterung zu übertragen und einfach zu sagen, ja, wir spielen jetzt die fünfte Beethoven, aber die fünfte Beethoven ist heute genauso schockierend wie vor 200 Jahren.
Und wie groß ist dein Handlungsspielraum in dem Moment, mit diesem extrem konnotierten kulturellen Gedächtnis umzugehen, mit dem du da zu tun hast?
Immens. Das ist so ein riesiger Kosmos. Also da passiert so viel und da geht so viel Individuelles rein, dass es immer einzigartig sein wird und immer ganz neu und immer auch unglaublich gegenwärtig.
Dann lass uns jetzt vielleicht, um den Bogen so ein bisschen zu schließen, nochmal so auf heute Abend zurückkommen. Ja. Du hast von erzählt, das fand ich so schön, dass dieser Beziehungsgedanke zwischen dir und deinen Orchestermusikern so extrem stark ist für das, was ihr dann da am Abend entstehen lässt. Du hast jetzt heute Abend allein 100 Musiker, mit denen du hier irgendwie zu tun hast. Was passiert jetzt gleich zum Beispiel nochmal vor der Aufführung?
Ich glaube, hier ist es ganz besonders, weil ich diese Menschen seit 7 Jahren also irgendwie kenne und weil man viel zusammen erlebt hat. Und da, glaube ich, muss man gar nicht jetzt nochmal jeden irgendwie so Hallo sagen oder die Hand schütteln oder sich nochmal vorher treffen. Da geht viel auch über Blicke und Energien und sowas. Ja. Und daraus baut sich dann sowas auf. Finde ich, ja. Ich kann nur sagen, für mich ist es ein wahnsinniges Geschenk, dass ich das machen darf. Ich versuche eben immer öfter jetzt auch darüber nachzudenken, dass man diese Art von Beschenktsein auch echt versucht weiterzugeben. Und deswegen mir so ein wichtiges Anliegen, dass wir die Leute mit dem erreichen, was wir machen. Weil ich glaube, wir, die wir in dieser Welt so jeden Tag drin sind und es jeden Tag machen dürfen, das ist so unglaublich beglückend und bereichernd. Und das einfach zumindest einen Teil davon irgendwie weitergeben zu können, finde ich schön.
Was für ein Schlusswort. Etwas von dem beglückenden Gefühl der Musik weitergeben. Das ist also die Mission, die Thomas Guggeis da für sich gefunden hat. Ein wunderbares Ziel für einen Beruf, wie ich finde. Aber wie erzählen und vermitteln sich denn diese Gefühle eigentlich? Und was sind das für Geschichten, die in der Oper immer wieder neu erzählt werden und dafür am Leben erhalten werden? Und was haben die eigentlich mit der Gegenwart zu tun? Fragen, denen ich weiter auf den Grund gehen werde. Um so etwas zu erspüren, was ist denn jetzt eigentlich der heutige Modus operandi von diesem traditionsreichen Genre? Jetzt aber erstmal lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Modus operandi. Der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.